Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, dem Podcast für ganzheitlichen Yoga und vedische Weisheit. Dieser Podcast lädt dich ein, Klarheit, Orientierung und Verbindung in dir selbst zu finden, jenseits von Selbstoptimierungsdruck und der ständigen Suche im Außen. Heute ist Kira Hündgen zu Gast. Kira ist Ayurveda-Medizinerin am Ayurveda-Parkschlösschen in der schönen Pfalz. Und wir sprechen heute darüber, wie ein One-Way-Ticket nach Indien sie zum Ayurveda geführt hat und über ihr Spezialgebiet, die Frauengesundheit. Herzlich willkommen, liebe Kira.
Herzlich willkommen und danke schön für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen oder in diesem Raum, den du aufgemacht hast. Ich sitze gerade im Ayurveda-Parkschlösschen auf der Arbeit. Die Sonne scheint, es ist ein guter Tag. Wir wollten heute Morgen schon anreisen und jetzt durfte ich mir die Zeit nehmen, dass wir beide uns unterhalten können. Und darüber freue ich mich wirklich sehr.
Richtig schön. Ich freue mich auch sehr, Kira, weil wir haben uns jetzt ja schon 2 Jahre hintereinander auf dem Ayurveda-Festival getroffen. Und da bist du rausgestochen, weil ich habe deine Vorträge, die ich dort gehört habe, geliebt, weil du so schön undogmatisch erzählst und weil du so humorvoll bist und weil du so unangepasst bist. Und für mich warst du da so der Rockstar unter den Ayurveda-Medizinern.
Ich glaube, ich versuche es immer so ein bisschen, wenn ich Vorträge halte. Und das ist ja auch, sei es auf dem Ayurveda-Festival oder auch, wir halten ja auch regelmäßig Abendvorträge, die Teil unseres Rahmenprogramms im Parkschlösschen sind. Ich saß früher immer in so völligen, auch in Kuren oder was weiß ich, auch in Lectures halt einfach, Vorträgen, wo ich so dachte, boah, nee, du wirst nervös, ne? Das dauert hier ja alles zu lange und irgendwie kennst du das auch schon und irgendwie ist das nur so eine Aufbereitung von Fakten nur anders. Und ich denke immer, man muss sich ja auch, also man muss jetzt nicht irgendwie hier den Robbie Williams Entertainer spielen, aber man muss sich ja auch selber ein bisschen Spaß und Freude dabei bereiten und es muss einem ja auch selber Spaß machen, vor allem wenn man in solche Vorträge reingeht. Bringt man ja auch immer eine gewisse Aufregung mit und man ist unsicher und man weiß nicht, welches Publikum vor einem sitzt. Und ich denke mir immer, okay, nee, jetzt mache ich es uns gut und ich will, dass alle eine gute Zeit haben. Und da kann man ja auch gerne mal mit weniger Ernsthaftigkeit, auch wenn es ein ernstes Thema mitunter ist, reingehen und das Ganze halt einfach für alle ein bisschen entspannter gestalten. Genau.
Ja, das gelingt dir auf jeden Fall und interessant zu hören, dass bei dir auch noch Aufregung dabei ist, weil davon war wirklich keine Spur zu fühlen.
Das freut mich. Ich war fix und fertig vorher auf dem Festival,
Wirklich?
weil die Technik nicht funktioniert hat. Und ich hatte schon zu unserer Kollegin aus dem Marketing gesagt, wieso ist hier jetzt nichts eingesteckt? Ich habe schon gar keinen Nerven mehr. Wirklich, ich bin fix und durch, meinte ich. Aber dafür ist es dann offensichtlich, hat keiner was gemerkt. Das freut mich, dass wir irgendwie so Professionelles dann noch hinbekommen haben.
Doch, das war sehr professionell und eben aber auch so schön, ja, undogmatisch und unterhaltsam, richtig toll. Und jetzt interessiert mich gerade, wie ist denn eigentlich deine Konstitution im Ayurveda?
Meine Konstitution ist tatsächlich, also ich bin ein Stück weit eine Mischkonstitution Pitta Vata, aber es geht schon eher so in Richtung Vollblut Pitta. Als ich so meine allerersten Konstitutionsanalysen gemacht habe, ich weiß noch, das war damals bei Hans Rina und auch in Indien, da war immer ja Pitta, also Pitta hoch 1000. Und dann ist es ja so, dass ich ein Mensch bin, der aber viele Vata-Symptome entwickelt hat und irgendwann überlagert das die Konstitution ja auch ein Stück weit. Aber mein Pitta ist schon, also ich habe mittlerweile gelernt, es so ein bisschen zu besänftigen tatsächlich. Es ist, glaube ich, so eine lebenslange Aufgabe und man kann es aber irgendwann halt auch mit Humor nehmen. Mir tun eher die Leute leid, die überhaupt nichts über den Ayurveda wissen und gar nicht wissen, was ihnen mit ihnen im Grunde passiert, warum sie halt quasi dauerhaft im Feuer stehen. Und das gar nicht einordnen können und dem Ganzen irgendwie und vielleicht auch schon mal ihrem Jähzorn freien Lauf lassen. Mittlerweile kann ich halt viel mit Humor nehmen und auch drüber lachen. Und dann hilft der Ayurveda ja auch, dass du es einordnen kannst und damit umgehen kannst. So.
Das stimmt. Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Du bist eine
Und
Pitta-Kapha-Konstitution, ne? Das haben wir
genau.
herausgefunden. Nili-Tridosha, genau, ich erinnere mich.
Sehr gut. Ja, ich hatte ja dann nämlich auch dieses Jahr das Glück, dass ich noch einen Slot bei dir ergattert habe. Und dann habe ich nämlich auch noch, haben wir uns auch noch über meine Gesundheit unterhalten. Und ich habe mir ein paar Empfehlungen bei dir abgeholt für meine Perimenopause. Und wir wollen auch später noch über Frauengesundheit sprechen, weil das ja auch so dein Lieblingsthema ist,
Das
behaupte ich jetzt
stimmt, das
einfach
stimmt.
schon. Aber ich würde vorher total gerne noch mehr über dein Leben erfahren. Und ich weiß schon, dass du irgendwann ein One-Way-Ticket nach Indien gebucht hast. Wie ist es dazu gekommen? Und erstmal, wie war denn dein Leben, bevor du dieses One-Way-Ticket gebucht hast?
Bevor ich dieses One-Way-Ticket gebucht habe, ich meine, dem sind natürlich ein paar Jahre irgendwie vorweggegangen im Erwachsenenleben, ne? Reden wir mal vom Erwachsenenleben. Ich habe halt nach dem Abitur habe ich mich dazu entschlossen. Also ich hatte so ein Abitur, ein gutes Abitur, aber es gibt ja so Leute, die sind für irgendwas bestimmt, ne? So, da weiß man direkt, okay, die haben so einen mathematisch-naturwissenschaftlichen oder einen sprachlichen. Bei mir war alles irgendwie gut und dann stehst du halt da und denkst dir so, was soll ich denn jetzt machen, ne? So. Und wie das dann so in den Nullerjahren war, ich habe 2001 Abitur gemacht, irgendwas mit Medien, ne? So. Verdammt.
Okay.
So. Mittlerweile wünsche ich mir Eltern, die mich da irgendwie rausgequatscht hätten. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, Medienwirtschaft an der Rheinischen Fachhochschule in Köln zu studieren. Habe das auch durchgezogen und es war auch einer so dieser ersten Studiengänge. Das waren ja ganz neue Studiengänge, ne? Die sich aus diesen ganz klassischen Sachen entwickelt haben, wo wir so in die neue Welt, wenn ich es mal so nennen darf, reingekommen sind. Und mich dann im Hauptstudium habe ich Management, ich glaube, es hieß Management von Werbeagenturen, spezialisiert und bin danach halt in große internationale Netzwerkagenturen in Düsseldorf gegangen. So die Leute, die aus dem Marketing kommen, die kennen das, also Gray, BBDO, große Namen, Havas und habe da auf Account-Management-Seite gearbeitet. Das heißt, du machst im Grunde genommen das Projektmanagement für den kompletten Werbeetat, sei es eine Automarke zum Beispiel oder eine große Foodmarke oder irgendwas Kosmetik, wie auch immer, alles, ne, große Brands, die betreut werden wollen. Und naja, das war halt so ein bisschen Ruhm und Ehre und Werbung in den Nuller- und Zehnerjahren waren halt auch wirklich, ich weiß nicht, wie es mittlerweile läuft, aber damals, wenn du da das Wort Work-Life-Balance benutzt hast, dann ist dir gesagt worden, hör mal, da stehen irgendwie 1500 Leute auf der Straße, die deinen Job haben wollen, also nix Work-Life-Balance. So. Und es war dann auch so, dann hast du halt solche internationalen Kunden betreut und dann hattest du um 1 Uhr nachts irgendwelche Conference-Calls mit New York und du kamst dir halt mit Mitte, Ende 20 unfassbar cool auch dabei vor. Also ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, weißt du, das ist halt auch viel Ego und du hast einen Job, den ganz viele haben wollen. Und selbst wenn du mit einem Traineeship oder so anfängst und du hast es jetzt in diese Welt reingeschafft, aber die Nuller und Zehner Jahre in der Werbung waren echt noch so sehr viel Überstunden en masse einfach, aber das war auch so eine Sache, die halt vollkommen etabliert war. Also ich habe Leute gesehen, die haben, wenn sie abends nach Hause gegangen sind, ihr Schreibtischlämpchen angelassen, damit es auch so am nächsten Morgen aussieht, dass sie lange, also ein bisschen verrückt alles, ne? Und dann halt Agenturpartys, Kreativpreise, nach Cannes fahren. Also du hast halt mit echt übergroßen Egos halt auch zu tun gehabt und hast mit Sicherheit auch ein übergroßes Ego gleichzeitig entwickelt und hast dafür aber auch einen sehr, sehr hohen Preis einfach bezahlt für deine Gesundheit. Und ich kann mich an eine Situation noch erinnern, zwei, die sich so in meinem Kopf eingebrannt haben. Einmal, weiß ich, hatten wir so viel zu tun. Ich bin mit der Kollegin zusammen aufs Klo gegangen, damit wir uns weiter unterhalten konnten. Also, das ist halt eine wilde Abfahrt. Und
Oh Gott.
völlig krass. Und ich weiß noch, da bin ich mal irgendwie um 1:30 nachts aus der Agentur gekommen. Also wir reden von solchen Zeiten. Und hatte gerade einen Fuß in die Badewanne gesteckt, weil ich dachte, ich muss ja irgendwie runterkommen, muss ja morgen früh wieder da sitzen. Und dann riefen die an und meinten, Kira, hier hat sich noch was in der Präsentation für morgen beim Kunden getan. Du musst noch mal vorbeikommen. Wir schicken dir ein Taxi um 2:30 nachts. Also du musst ja halt auch mal überlegen, Lea, wir operieren ja nicht am offenen Herzen da. Ne? Es geht um bunte
Ja.
Bildchen und Filmchen. Ne? Klar geht es um viel Kohle, aber am Ende geht es halt darum, die kapitalistische Idee irgendwie anzufeuern, halt Kohle zu machen. Und ich weiß nicht so richtig, früher hat da gar nicht jemand so gegengesprochen. Also ich glaube, jetzt mit Gen Z ist es nochmal, herrscht da auch eine andere Atmosphäre und ich glaube, da hat auch was anderes Einzug gehalten. Aber so vor 25 Jahren war das halt ein anderer Schnack einfach, ne?
Und ich glaube, in manchen Branchen ist es aber sicherlich auch immer noch so. Und in manchen Köpfen ist es vor allem auch immer noch so, ne? Also ich kenne das auch. Ich musste gerade dran denken, als du meintest, mit einem offenen Herzen operieren. Ich wollte promovieren in der Kosmetikindustrie und war da in so einem Start-up. Lange Geschichte. Auf jeden Fall meinte der Chef irgendwann, we just sell cosmetics, um mal alle wieder so ein bisschen runterzuholen. Und ich war so dankbar, dass das da der Chef gesagt hat, weil alle haben das so behandelt, als wäre das jetzt gerade das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und das ging einfach
Nee,
nur
am
um
Ende ist es
Kosmetik, ne?
Schminki-Schminki, ne? So, und
Genau,
ein
ja.
bisschen Deko. Und
Und dafür macht man Nächte durch und
es
so,
ist
ja.
komplett verrückt. Aber man sieht es halt immer noch. Ich sehe das auch bei Patienten oder Gästen, die wir hier im Haus haben. Auch so in so den Big Five Unternehmensberatung, wie viele Stunden die einfach kloppen. Ne? Ich sage immer, okay, ihr bekommt natürlich auch ein hohes Schmerzensgeld. Das war in der Werbung gar nicht mal so hoch, aber das muss man ja auch irgendwann mal gegeneinander aufwiegen. Also wenn deine Gesundheit derart darunter leidet, dann ist es, das ist halt kein Geld der Welt wert. Ne? So und
Ja, aber das muss man erst mal mitbekommen, weil am Anfang, so wie du auch gesagt hast, dein Ego war dann irgendwie auch, wurde vielleicht auch größer.
auf
Es
jeden
gibt
Fall.
dann schon auch was. Und ich erinnere mich auch noch, es war eine Zeit lang schon, wo sich das auch gut angefühlt. Man hat sich dann so wichtig
Man hat sich
gefühlt, ne?
total wichtig gefühlt und ne, du lebst ja quasi auch. Also im Grunde genommen hätte man ja auf der Arbeit auch seinen Zweitwohnsitz anmelden, also wahrscheinlich eher seinen Erstwohnsitz an. Kannst die Post dahin bestellen, so.
Ja.
Und ich weiß noch irgendwann, ich bin immer so ein Streetwear-Mädchen gewesen und ich bin dann halt auch mit Nikes und der Leggings da aufgekreuzt und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, zieh mal eine vernünftige Hose an und dann habe ich gesagt, nee, ich wohne ja hier quasi, ne, ich bin hier ja 14 Stunden am Tag, warum soll ich mir eine vernünftige Hose anziehen? So, also ich muss es ja irgendwie erträglich, ich bin hier ja zu Hause, ist okay, so,
Okay,
passt.
also hast du dich immerhin nicht total an alles angepasst. Bei der Klamottenregel hat es aufgehört.
Ja, und irgendwann gab es diesen Abend, das war irgendwann 2009, und da saß ich irgendwie 8 Stunden in einem PPM, und PPM heißt Pre-Production Meeting für einen TV-Spot, für eine große Food-Brand. Und da haben wir uns 8 Stunden lang einfach über die Grüne und die Form von Erbsen unterhalten. Ich saß in diesem Meeting und dachte mir so, was mache ich hier eigentlich? Also wenn ich morgen vom Auto überfahren werde, was habe ich denn bitte für ein Leben geführt? Also man muss ja, aber das sind ja die Gedanken, die einem manchmal so in den Kopf auch schießen, ne? Und dann hatte ich nach diesem Tag, das war ein Freitagabend, hatte ich ein Meeting mit dem HR, also mit der Personalabteilung. Und ich glaube, wir waren beide nicht mehr glücklich miteinander. So, und dann dem Tag bin ich aus diesem Job ausgeschieden. So, ne? Das kam auch alles sehr plötzlich und es war auch so für mich eine ganz komische Situation. Und ich dachte, was machst du jetzt hier eigentlich? So, und ich weiß noch, da bin ich nach Hause gefahren. Und dann habe ich mit einer damaligen Freundin telefoniert und die meinte, du, ich fahre nächste Woche nach Indien, so 2, 3 Wochen. Und dann meinte ich so, was war's? Ich komme mit. So. Dann war das so eine, also das war komplett, also andere Leute planen ja so einen ersten Indien-Aufenthalt, ne? Ich habe gar nichts geplant. Ich hatte ja auch, konnte ja auch nicht meinen, also ich dachte auch, ich fahre 2, 3 Wochen nach Indien. Das war der Plan, ne? Dann dachte ich, okay, was machst du jetzt am nächsten Morgen? Okay, du siehst jetzt auch zu, dass du jetzt hier einen Aufhebungsvertrag irgendwie möglichst schnell machst und hier übernächste Woche raus bist, halt einfach.
Also, aber dann hast du dich entschieden zu
Wir
gehen
haben uns
oder
beide, glaube
wurdest
ich,
du
es war so
gegangen?
kein Bock mehr
Okay.
aufeinander, ne? So,
Okay.
und ich glaube, da ist auch irgendwann durchgekommen. Also ich war auch einfach durch mittlerweile, ne? So, ich saß auf einem Account, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich gerade von der Junior Account Manager zur Account Managerin. befördert worden. Und es war ein neu gewonnener, riesengroßer Etat. Und da saß ich alleine mit einer Freelancerin drauf, wo du dir dachtest, okay, ihr habt das Team halt auch einfach voll falsch aufgestellt. Also irgendwann kannst du ja nicht mehr agieren. Also ist ja auch nicht mein Job mit irgendwie Mitte 20 gewesen, da jetzt irgendwie 16-Stunden-Schichten zu kloppen, was ich aber gemacht habe. Also dann läuft ja auch in der Personalplanung irgendwas komplett schief, so, ne? Aber ich war halt gleichzeitig auch völlig unglücklich und massiv überfordert mit der Geschichte. Und jedenfalls dachte ich dann, okay, wie machst du das jetzt mit dieser Indienreise? Okay, was brauchst du? Brauchst du eine Impfung oder irgendwie sowas? Also es war so völlig hemdsärmelig. Und hab dann meinem damaligen Partner gesagt, du, ich fahre nach Indien. Ich denke, ich bin in 3 Wochen wieder da. Ich weiß aber irgendwie auch gar nicht so richtig. Und der meinte dann damals noch, ich glaube, der hat sich schon sowas gedacht. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, der hat gesagt, so, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block einrauchen und dann verarbeite ich das mal. Ich bin dann auch nach Indien geflogen, ich glaube, 1,5 Wochen später. Und bin dann aber nicht 2, 3 Wochen geblieben, sondern bin halt 6 Monate geblieben. Und das war halt, also das war halt überhaupt nicht geplant, aber ich war da halt und dachte, also ich hatte den Rückflug gebucht, aber ich dachte mir so, okay, nee, du bist hier jetzt halt nicht fertig. Das ist nicht mit einem Urlaub getan und wahrscheinlich steckst du mit 3 Beinen in einem Burnout drin. Es ist gut, dass du jetzt weg bist, obwohl Indien ja grundsätzlich als Land, wenn du irgendwie einen Burnout hast, jetzt halt auch nicht so, dich nicht so huschi-wuschi an die Hand nimmt und dich irgendwie bei deinen Prozessen liebevoll begleitet. Das ist ja einfach into your face, das muss ich dir nicht sagen.
Ja, da würde es sanftere Länder sicherlich geben.
Also man hätte sich wahrscheinlich besser mal nach Bali an den Strand gelegt oder sowas. Mallorca wäre sinnvoller für mein Seelenleben, in dem, also für meinen Stresspegel gewesen.
Bestimmt, aber magst du uns einmal noch mitnehmen in den Moment, wie du in Indien angekommen bist? Weil es gibt ja so viele Menschen, die haben so die Idee nach Indien und oft sind da auch Ängste dabei. Wie war es denn für dich, das erste Mal in Indien zu
Ich
landen?
meine,
Und wo bist du
also die
gelandet?
ersten 2 Stunden in Indien, wenn du in Delhi ankommst und diesen Strip vom Flughafen in die Stadt reinfährst, da denkst du dir ja nur so, wo ist mein Return-Ticket, ne? Also das ist, da dachte ich, um Himmels Willen, was hast du denn da gemacht? Also ich bin ja völlig, ich war ja nicht vorbereitet. Ich habe mich in keinster Weise mit diesem Land beschäftigt gehabt, gar nichts. Ich bin
Und die
völlig.
Freundin, war die jetzt bei dir, die dich auf die Idee
Die war bei
gebracht
mir,
hatte?
genau. Das
Okay.
haben wir zusammen gemacht und dann waren wir jetzt hier erstmal ein paar Tage in Delhi und sind dann, das ist ja völlig irre, ne? Das weißt du selber. Also du kommst an, bist nicht vorbereitet, weißt du überhaupt nicht, und landest dann irgendwie in Delhi Old Town und denkst dir nur so, ja, danke für nichts. So, was habe ich hier fabriziert? In so einem völlig schrottigen Hotel mit Bedbugs, das volle Programm.
Oh je, ich habe schon von Leuten gehört, die sind in Delhi nicht aus dem Hotel, haben sich nicht rausgetraut und auch eine Freundin, weil die war auch in Delhi angekommen, die meinte, sie hat erst mal immer so aus dem Hotelzimmer rausgeguckt und dachte, bin ich irgendwie im Mittelalter gelandet, weil da halt noch so Ochsenkarren vorbeikommen und so,
Wild,
ne?
ne? Wild, tatsächlich. Und also ähnliche Gefühle hatten wir. Wir konnten aber gar nicht so richtig aus dem Fenster rausgucken, weil dieses Zimmer noch nicht mal ein Fenster hatte.
Oh
Kennst du
je.
diese Fenster, die du aufmachst und davor ist eine Backsteinmauer?
Ich hatte auch in Indien schon Hotelzimmer ohne Fenster. Da dachte ich, da müssten diese Buchungsportale eine neue Kategorie einführen, bei diesen Voraussetzungen, die man anklicken kann, sollte ein Fenster haben.
Ja, du denkst ja dann auch, du erstickst da drin einfach so.
Ja.
Also das ist eine ganz komische Geschichte. Und wir sind da ein bisschen dann irgendwie rumgelaufen und haben uns gedacht, okay, das geht nicht, ne? Wir müssen jetzt fahren wir nach Rishikesh. Das war wahrscheinlich auch das Intelligenteste, was man tun konnte, ne? Wir mussten aber ein bisschen in Delhi ausharren, weil von meiner Freundin der Koffer, der ist damals nicht mitgekommen.
Oh.
Ja, und das dauerte. Und dann, also den kriegst du vielleicht wieder, wenn du in Delhi bleibst und in Delhi angekommen bist. Aber wenn du nach Rishikesh fährst, ich meine, du weißt, wie es läuft, war nie wieder gesehen, ne? Den fährt
Ja.
dir halt keiner hinterher, ne?
Ja.
Warum auch so? Und dann sind wir in Rishikesh angekommen und ich meine, das ist ja auch, das ist wie Ubud Bali, meiner Meinung nach. Das ist so, das wissen viele deiner Hörer auch, das ist halt das New Age Zentrum.
Ja, und bei dir ist es schon ein paar Jahre her, dass du da warst. Das ist
Ja, ich weiß nicht, wie es
inzwischen
mittlerweile ist.
explodiert.
Echt?
Ja.
Ja.
Aber erzähl mal, wie du es
Und
kennengelernt
das war halt so ein Zirkus halt einfach,
hast.
ne? So, das war halt schöne kleine Restaurants. Das ist so das, was du dir irgendwie unter so einem Hippie-Indien halt, ne, vorstellst, was halt sehr touristisch halt auch ausgelegt ist, ne? Mit Yoga und dann ist man im Berg in einem kleinen Gasthaus drin und du kannst im Ganges schwimmen, weil keine Ahnung, da wächst dir halt jetzt noch nicht irgendwie ein vierter Arm oder irgendwie sowas. Das ist schon in Ordnung. Und das fand ich sehr erholsam
Hast
tatsächlich.
du da auch Yoga gemacht? Weil das war
Ich habe
ursprünglich,
da
glaube
auch
ich, auch
Yoga
die
gemacht, aber
Idee.
gar nicht so
Ja.
viel. Also es
Okay.
war irgendwie immer so mein Bestreben, Yoga in Indien zu machen, aber ich bin gar nicht so sehr zum Yoga machen gekommen, weil ich dann auch irgendwann mit dem Ayurveda beschäftigt war, so. Und meine damalige Freundin, die ist dann halt auch nach 3 Wochen wieder zurück nach Deutschland, weil die hatte ja irgendwie einen Job und musste halt ihren Kram erledigen. Und ich habe mich dann halt entschieden, da zu bleiben. So. Und jetzt könnte man sich denken, okay, dann war ich in Rishikesh und dann habe ich irgendwie hier die Ruhe gefunden. Ich habe die überhaupt nicht gefunden, weil ich einfach aus so einem high-paced Studium, high-paced Job, high-paced Leben einfach rauskam. Und eigentlich dann in dem Tempo in Indien weitergemacht habe, das ich auch gewohnt war, nämlich high-paced, ne? Und dann habe ich mir diesen Subkontinent halt einfach mal angeguckt. Also ich bin in einer Speedy Gonzales, meine Mutter sagt immer die Mexiko-Maus, Manier gereist. So, ich habe dann mir Varanasi angeguckt und bin runter nach Südindien und war in Kerala im April, was völlig gestört ist. Also Kerala im April, irgendwie 45 Grad, das ist der Niedergang gewesen. Und habe mir Goa angeguckt und Mumbai und viel Rajasthan und Inlandsflüge und sehr viele diese 30-Stunden-Zugfahrten. Also man
Wahnsinn.
merkt schon, wie ich es erzähle, es war viel los, ne?
Ja, total. Und wenn man eine Idee von Indien hat, wie viele Eindrücke man da ja auch kriegt. Also, da braucht man ja auch
Ja.
eigentlich Zeit zum Verarbeiten.
Nee, die habe ich mir überhaupt nicht genommen, tatsächlich. Also ich habe das immer noch, ich habe ein Tagebuch tatsächlich geführt. Das gucke ich mir manchmal noch an, damit ich es nochmal so ein bisschen abrufen kann. Es ist ja auch eine Zeit lang her. Und irgendwann bin ich dann ich weiß gar nicht mehr, wie genau das kam, im Himalaya gelandet. Ja, ich war vorher in Kaschmir und bin dann Richtung Himachal. Und ja, das war abgefahren, ne? Da kam die Ruhe dann irgendwann und noch nicht direkt, aber ich weiß noch, dass ich in diesem, wie heißt dieser kleine auch noch, Baksu, das ist da bei Dharamsala Dharam Kot oben angekommen bin und hatte mir ein Zimmer genommen und bin am nächsten Tag spazieren gegangen. Und dann bin ich an irgend so einem Center vorbeigekommen. Und habe dann irgendwie ein Mädchen Deutsch reden gehört. Und das war die Astrid. Und die war, ist Anwältin aus Mainz gewesen. Und mit der habe ich immer noch Kontakte. So, ich habe sie vor nicht allzu langer Zeit noch besucht. Und Astrid stand da halt in der Schlange fürs Vipassana, wo sie irgendwie, glaube ich, seit 2 Jahren angemeldet war. Und also klassisches Goenka-Vipassana. Vipassana 10 Tage Retreat, Schweigemeditation. Du weißt, wovon ich rede. Und dann habe ich einfach mit Astrid angefangen zu reden. So. Und ich habe dann 2 Stunden mit Astrid geredet und fand es total schade, dass sie jetzt irgendwie 10 Tage in diesem Zentrum verschwinden sollte. Ne? Und dann dachte ich mir, ich könnte ja auch Vipassana machen. Also alle anderen irgendwie seit 2 Jahren sich irgendwie auf der Warteliste darauf eingegroovt bis zum geht nicht mehr. Und alle im absoluten Vipassana-Mut. Und dann standen irgendwie die Veranstalter da so oder die das Zentrum geleitet haben an der Tür und dann meinte ich so, sag mal, habt ihr noch einen Platz frei? Und dann meinten die so, nee, aber frag in einer Stunde nochmal, weil dann gucken wir, ob alle da sind. Und dann habe ich in einer Stunde nochmal gefragt und es war exakt eine Person auf der weiblichen Seite, die nicht aufgekreuzt ist und den Platz habe ich dann bekommen. So, das ist total verrückt. Das kann mir auch keiner mehr sagen, dass das ein Zufall war. So.
Nee, wirklich, das klingt sehr nach Fügung. Aber man muss da ja auch sein Handy
Ja, du
abgeben
musst
und
alles
alles. Also man ist
abgeben.
dann ja richtig weg. Also hast du dann noch irgendwie deinem Freund, Familie, Leuten Bescheid
Ja,
gesagt oder
ich
wie
hatte
hast du das
exakt
gemacht?
1,5 Stunden Zeit, dass ich wieder da oben bin und dann ging es los. Und dann bin ich zuerst, ich musste dieses Zimmer ja kündigen, mir meinen Rucksack holen. Ich war ja auf nichts eingegroovt. Dann bin ich irgendwie in so einen kleinen Laden, dann habe ich irgendwie noch so ein bisschen Himalaya-Shampoo, eine Seife und noch 4 Handtücher geholt. So,
Krass.
also. So. hat ja auch nichts dabei, groß. Also wenn man sich irgendwo dann niederlässt, gehst ja mal in den Supermarkt oder besorgst dir ein paar Kleinigkeiten. Die habe ich mir dann irgendwie so im Eilverfahren besorgt, habe meine Mutter angerufen, habe meinen damaligen Partner angerufen und habe halt einfach gesagt, so, ich bin jetzt einfach mal für 10 Tage weg von der Bildfläche. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich hinterlasse eine Notfallnummer. Das und das ist jetzt so. Und das ging halt rucki-zucki. Und ich glaube, das ist wie die Indienreise im Ganzen gewesen. Ich glaube, wenn du dich auf gewisse Dinge nicht vorbereiten kannst, ist es vielleicht manchmal gar nicht so schlecht. Ist es ein bisschen blauäugig, vielleicht ein bisschen naiv, was eigentlich nicht zu diesem Pitta passt, weil ich ja ein total durchgeplanter und strukturierter Mensch bin. Aber ich bin dann einfach mal da rein und habe dann Vipassana-Retreat out of the blue gemacht. Und das war natürlich eine Erfahrung. Das ist wiederum Operation am offenen Herzen. Ne? So, das ist es dann wirklich. Ne?
Ja, und wie war das denn? Weil du warst jetzt ja aus dieser Schnelllebigkeit in deinem Beruf, ne, dann ja voll die krasse Veränderung nach Indien. Eigentlich wusstest du ja noch gar nicht, wie es weitergeht und so. Und dann reist du da rum wie eine Wilde. Und dann kommst du plötzlich in
Ja,
diese
das ist halt
absolute
einmal komplett
Stille. Wie war das
Handbremse
denn?
anziehen, ne? Und da ging dann halt auf einmal gar nichts mehr, ne? Du machst ja nichts mehr. Also du weißt, du stehst ja irgendwie um 4:30 Uhr morgens auf, meditierst 2 Stunden, dann kriegst du ein kleines Frühstück und so weiter und so fort. Und also das ging weniger wie so ein Schockerlebnis einher. Es war eher so, okay. Ich glaube, das hat mir wirklich ein Stück weit, ich weiß nicht, das Leben gerettet, will ich jetzt nicht sagen, aber es hat schon ein Stück weit meine mentale Gesundheit gerettet. So, ich glaube, ich brauchte diese Vollbremsung und bei Pitta ist ja auch so, die brauchen auch diese Extreme, ne? So, und es muss auch ein bisschen wehtun immer, damit man es versteht, ne? Und ich bin so in so eine tiefe Ruhe gekommen und hab so viel Raum gehabt und Zeit, auch über mich nachzudenken, weil du hast ja auch immer in solchen Retreats, auch wenn du dich nicht unterhalten darfst, hast du ja irgendwie immer Leute, die dich komplett wegtriggern auch, ne? Also das ist ja brutal. Das ist ja eigentlich eine schweigsame Gruppentherapieaufgabe so. Und das halt auch mal zu hinterfragen, was spiegelt sich jetzt hier? Warum finde ich dich so ätzend? Und welcher Teil ist es in mir, den ich an mir ätzend finde? Und das ging relativ, war ein relativ schnelles, tiefes Erleben tatsächlich. Und ich bin, also du bist ja völlig weichgespült, auch wenn du da rauskommst, ne? Und also ich war völlig in mir ruhend tatsächlich. Also dir bleibt ja auch nichts anderes übrig, weil sonst musste die Nummer halt abbrechen, ne? Und das haben viele gemacht, weil das ist ja schon auch, ich finde es hardcore. Ich habe danach noch 2 Goenka-Retreats gemacht. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe da keinen Nerv mehr drauf. Das ist mir einfach zu krass. Ich will das nicht mehr. Also Meditationsretreats, ja, aber nicht mehr so. Und ich glaube, in dem Moment war das aber genau das Richtige für mich, weil, ja, mich das so ein bisschen, es hat mich einfach in die Ruhe gezwungen. So, in die wäre ich normalerweise nicht reingegangen. So, und das ist das, was ich meine mit, okay, manchmal muss halt ein bisschen wehtun auch schon mal, ne? Und muss mit ein bisschen, also bei mir, glaube ich, mit Druck einhergehen, damit mein System sich überhaupt darauf einlassen konnte. Und um das abzubrechen, dafür bin ich viel zu ehrgeizig. So, die Blöße, also dafür war dann doch noch genug Ego da, die hätte ich mir halt nicht angetan. So, ne? Aber das war halt auch mein erster Kontakt mit Meditation überhaupt. Und ja, dann fängst du halt mit was Großem an, ne? Anstatt dich erstmal langsam reinzuatmen und mal zu gucken, ob du eine halbe Stunde sitzen kannst, sitzt du halt einfach mal 10 Stunden am Tag. So. Aber ich glaube, es war genau die richtige Verpackung für das, was ich damals brauchte.
Und ich glaube, man kann sich auch auf Vipassana gar nicht richtig vorbereiten, ne? Also, ich finde das total spannend. Und bei dir war es ja auch so, du sagst, die meisten hatten sich total drauf vorbereitet und trotzdem brechen dann viele ab. Du warst jetzt gar nicht drauf vorbereitet, du hast nicht abgebrochen. Ich glaube, ja, man weiß es nur, wenn man es selbst erfährt. Für mich war es auf jeden Fall auch sehr lebensrettend, ist großes Wort, aber für mich hat es auch sehr viel geholfen und auch ich bin aber jetzt nicht Vipassana Meditierende geblieben, aber man lernt da unheimlich viel. Und ich frage mich, weil ganz viele Menschen träumen ja manchmal so ein bisschen davon, ihr Leben so komplett zu verändern, ne? Sind unzufrieden in ihrem Job, aber viele haben so eine Angst auch vor so einer Veränderung. Und jetzt warst du so ungeplant, jetzt schon dann, weiß nicht, wie viele Monate unterwegs. Hast du dir Gedanken und Sorgen auch um die Zukunft gemacht? Warst du schon damit beschäftigt? Wie soll es dann weitergehen? Oder warst du da, ist es dir gelungen, so im Moment zu sein?
Es ist mir auf der einen Seite ganz gut gelungen, im Moment zu sein, weil ich das auch nicht überdenken wollte. Obwohl ich so strukturiert war, war mir klar, okay, du warst in den und den Agenturen, du hast den und den Lebenslauf. Das macht schon echt was her, was du hier für dein kurzes Arbeitserwachsenenleben eigentlich auch gemacht hast. Mir war klar, dass ich einen neuen Job bekommen werde. Also, das war so. Und damals, ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile noch ist, lief das halt auch oft über Headhunter halt einfach. Und die Branche kennt sich halt auch untereinander. Und ich war eigentlich ganz okay vernetzt. Und mir war klar, okay, sobald ich jetzt irgendwie an die Headhunter-Agentur mein CV raushaue, die verdienen ja auch an dir, ne? Wird das was geben? Also ich bin da schon mit einer gewissen Gelassenheit tatsächlich auch dran gegangen. So, und auf der anderen Seite, wenn ich das mal verallgemeinern kann, ist es so, dass ich finde schon, dass man irgendwie, wenn man so einen krassen Cut macht, also es ist ja nur natürlich, dass man dann auch, dass das Ganze mit Unsicherheiten und auch Ängsten halt einfach einhergeht. Und man muss ja jetzt nicht irgendwie, also natürlich dachte ich irgendwie, ja, du haust hier gerade deine kompletten Ersparnisse irgendwie auf den Kopf. Also ich hatte ja kein Income in dem Sinne. Aber irgendwie, und ich glaube, es war noch Vipassana auch nochmal, dass mich das bestärkt hat. Mir war klar, das wird irgendwie gut. So, also dass ich mit einem gewissen Grundvertrauen in diese Sache reingegangen bin. Und ich dachte bis zu dem Zeitpunkt ja auch, du machst danach wieder Werbung und gut ist, ne?
Ja,
Also,
eben, das hast du gar nicht in Frage gestellt.
nee, das habe ich bis dato nicht in Frage gestellt. Der Twist kam
Okay.
dann ungefähr 3 Wochen später tatsächlich.
Na,
Und
dann erzähl mal, wie es weiterging.
als ich aus diesem Vipassana rauskam, bin ich dann nach Baksu, habe mir da irgendwie ein Hostel-Room gemietet und habe am nächsten Morgen gesehen, dass da irgendwie die ganze Zeit Leute einhergehen, dass da irgendeine Klinik ist und die Leute laufen alle irgendwie so ein bisschen desolat aussehend darum und haben alle fettige Haare. So. Es war eine Panchakarma-Klinik. So. Und ich frage mich, ob es die mittlerweile noch gibt. Ich dachte mir letzte Woche nämlich mal, als wir uns schon mal über den Podcast unterhalten haben, dachte ich, eigentlich du musst das mal recherchieren, ob es den Laden noch gibt, mit Sicherheit wird es den noch geben, und denen mal eine E-Mail schicken, dass ihr Geschäft der Turning Point in meinem Leben war. Und nach 3 Tagen habe ich mir das angeguckt, da war auch irgendwie so ein Restaurant gegenüber in meinem Hostel, und da dachte ich mir so, du gehst jetzt halt einfach mal darüber an, ne? Und dann bin ich rübergegangen und habe gefragt, sag mal, was ist hier eigentlich los, ne? Was macht ihr hier? So, und dann habe ich halt erfahren, dass es eine Ayurveda-Klinik ist, die maßgeblich auf Panchakarma spezialisiert ist. Und weil diese Reise ja in ihrer Spontanität halt auch nicht mehr zu überbieten war und sämtliche Dinge, die durch Fügung oder durch was weiß ich was passiert sind, habe ich mich für eine 3-wöchige Panchakarma angemeldet.
Auch gleich richtig, ne? Andere schnuppern erst mal so rein, irgendwas
Gleich
Sanftes, aber gleich.
richtig, gleich richtig. Ja, aber ich glaube, das hatte auch nochmal einen ganz krass, viel krasseren Effekt, diese Kur, weil ich halt vorher 10 Tage Vipassana gemacht habe, halt sowieso schon all over the place in meinem Kopf war und dann in diese 3 Wochen Panchakarma reingegangen bin. Also ich glaube,
Ja.
härter kannst du es dir halt auch nicht geben unter uns. Und das war einfach so. Also ich weiß nicht, ob ich jemals, ich habe mich einfach, das war so ein tiefer Heilmoment. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch, also diese ganze Thematik, des Schnelllebens, diese ganze Stressbelastung, die ich einfach hatte, dann hatte ich immer schon eine Endometriose. Das wusste ich damals noch nicht, dass ich Endometriose-Patientin war, aber ich hatte halt immer Blutungen, die jenseits von Gut und Böse waren, so, ne? Also damals war Endometriose halt noch gar kein Thema. So, das war unter ferner Liefen, gibt's nicht, ne? Und diese 3 Wochen mit wirklich Vamanakama, halt auch therapeutischem Erbrechen, was man ja mittlerweile in Europa, ne, so ein bisschen, ne, unter ferner Liefen bis gar nicht macht, ob der rechtlichen Situation wegen, der ganze Abführprozess. Ich kann mich noch ganz genau erinnern an meinen allerersten Chirodara, den ich da bekommen habe. Das war eine fast religiöse Erfahrung, weil ich mir einfach dachte, oh mein Gott, was passiert hier denn eigentlich gerade mit dir? Also nicht nur deinem Körper, sieht ja immer so aus, als sei Panchakarma so ein ganz körperlicher Prozess, ne? Ist es ja nicht. Es ist ja, ne, beiderseitig ein körperlicher und auch einfach ein mental-geistiger Prozess oder eine mental-geistige Reinigung. Und das mit dem Vipassana-Retreat im Background, das war halt sowas, dass ich, als ich 3 Wochen aus dieser, später aus dieser Panchakarma rauskam, gesagt habe, okay, du machst nichts anderes mehr in deinem Leben. Das ist das, was du machen möchtest. So. Und das ist jetzt auch keine fixe Idee. Dafür bin ich dann halt auch wirklich zu strategisch in meinem Denken auch einfach. Und ne, wir kennen alle irgendwie, wir kommen aus einem schönen Urlaubsland und denken, da ziehe ich jetzt mal hin. Oder was, ne, man kennt diese enthusiastischen Ideen, die man dann mal hat. Aber da wusste ich, nee, das ist das, was du machen wirst. So, das ist jetzt einfach so. Das
Krass.
war einfach gesetzt.
Aber wie kam das? Weil es hat vielleicht nicht jeder, der zuhört, schon mal eine Panchakarma-Kur gemacht. Aber heutzutage, Ayurveda ist inzwischen viel mehr in aller Munde. Aber du warst ja noch ein völlig unbeschriebenes Blatt und wusstest gar nichts. Dann kommst du dahin und musst Sachen wie Erbrechen machen und abführen. Hast auch angenehme Sachen gemacht, wie Shirodhara, den Stirnguss. Aber es ist ja total, aber auch herausfordernd, finde ich, ne, diese Kur und nicht immer nur angenehm. Aber was hat dich da direkt so überzeugt?
Ich glaube, weil es mich so umgepolt hat in dem Moment, dass ich so aus dieser, wirklich diese Heilerfahrung, die ich hatte, dass ich auf einmal jedes Wehwehchen, was ich bis dato hatte, auf einmal verschwunden war. Dass ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Periode hatte, wo ich nicht dachte, eventuell muss ich ein RTW rufen und vor Schmerzen zusammengebrochen bin. Dass ich in eine Ruhe reingekommen bin, die ich vorher einfach gar nicht so kannte, so, und mal wieder richtig durchschlafen konnte, weil das war früher halt auch ein Thema. Also all diese Dinge, die mich, es ist ganz schwierig zu beschreiben. Es war halt wie so ein, eine Panchakarma-Kur ist ja nicht so ein Einzeltool. Es spricht ja auch alle Ausleitungsventile, die wir haben, an. Und wie gesagt, ich habe ja gerade schon gesagt, es ist nicht nur ein körperlicher Prozess, obwohl das für mich, glaube ich, sehr gut war, weil ich ein sehr körperlicher Mensch bin und, ne, mich auch dadurch mal in die Ruhe, weil ich ein Bewegungsnaturell bin, in die Ruhe bringen musste. Und ich glaube, ich war auch jemand, der, ich habe da halt auch alles hinterfragt, ne? Also das ist irgendwie auch wieder mein Pitta. Ich muss es halt durchanalysieren. Wenn ich das nicht verstehe, dann finde ich es halt auch irgendwie komisch. Dann habe ich mir da einen Haufen Bücher ausgeliehen bei denen und habe mir das halt alles, ne, schon mal, soweit mein Verständnis dafür reichte, und habe irgendwelche Interrogations mit den Ärzten da geführt. Wahrscheinlich der nervigste Patient überhaupt, so, der nichts über sich hat ergehen lassen, sondern einfach, wieso? Was mache ich jetzt hier? Was soll das? Ne? So. Und das hat einfach so viel Sinn gemacht für mich. So Dinge halt auch einfach mal von einer anderen Warte aus zu betrachten oder halt auch einen pathophysiologischen Prozess, also ein Krankheitsentstehungsprozess halt mal komplett anders aufzurollen, als die Schulmedizin halt einfach tut. So. Und gerade auch irgendwie so auf meine damals noch nicht diagnostizierte Endo bezogen, war das einfach so, weißt du bist halt damals irgendwie zum Gynäkologen gegangen und dann sag ja, nimm halt die Pille, ne? Ja, will ich aber nicht, ne? So. Und das war, ne, 2009 war ja mal, also da war die Mündigkeit der Patientin natürlich schon da, aber halt, ne, Social Media, Instagram nicht existent in dem Fall, und die Aufklärung ist ja eine ganz andere gewesen. So, und man hat sich ja eher meiner ärztlichen Meinung, wenn ich das mal so sagen darf, gefügt oder einen ärztlichen Rat angenommen, auch wenn man kein für sich so richtig gutes Gefühl dabei hatte, ne? Und dass es auf einmal einfach Lösungen für Dinge gibt oder gab, für die bisher keiner eine Lösung gefunden hatte, ne? Und ich glaube, das war so, wo ich mir dachte, also mir war klar, dass das keine Voodoo-Priester sind, und dass es sehr viel Patienten-Compliance oder auch Compliance meinerseits und Mitspielen, ne, Involvement meinerseits brauchte. Aber ich glaube, gerade das fand ich so gut, dass man halt was machen kann, dass du halt in der Eigenverantwortung bist, dass ich mir jetzt überlegen kann, ich esse jetzt heute das oder ich gehe in die Eisdiele oder sowas. Ne? So, was ist jetzt gerade besser für mich? So, und ich habe in diesen 3 Wochen so unfassbar viel über mich gelernt und auch gelernt, das Medizinsystem vielleicht auch mal so ein bisschen in Frage zu stellen. Also ich bin ein großer Fan der. Ich mag das Wort Schulmedizin nicht, ich sage jetzt mal eine reguläre Medizin, weil ich glaube, dass die meisten von uns, wenn es das nicht geben würde, längst über den Jordan gegangen wären. So, ohne Penicillin ist halt auch doof. Notfallmedizin ohne funktioniert es halt nicht so richtig. Aber das ist halt einfach eine ganz andere, dass sich auf einmal ein ganz anderes medizinisches System vor mir aufgetan hat. Und das, ne, der Ayurveda umfasst ja einen riesigen Komplex an Therapien, das bis jetzt mir verschlossen geblieben war. So, wovon ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich wusste vorher nichts von Ayurveda, ne? Hat man mal gehört, aber pf, keine Ahnung. Ne? Massage, irgendwie sowas. Eine Kurkuma. So. Und dann habe ich mich daran erinnert, weil während meines Studiums bin ich damals zu einer Heilpraktikerin gegangen, so, weil ich hatte ein ziemlich toughes Studium und dann auch Periode schwierig. Und dann dachte ich damals schon so, ach, Heilpraktiker ist eigentlich ein ganz schöner Job. Dafür war ich aber damals viel zu jung. Du kannst die Prüfung ja erst ab einem gewissen Punkt ablegen. Und dann war auch Mama, Papa damals im Background. Jetzt war aber erstmal das Studium zu Ende, ne? So wie Eltern dann halt auch so sind, ne? Und das habe ich halt auch gemacht. Und dann dachte ich mir, na ja, du musst ja gar nicht weiter diesen verrückten Job machen, den du gerade betreibst. Du hast ja einen freien Willen. So. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, was wir uns jederzeit und jeden Tag auch wieder ein bisschen nach oben holen müssen, diesen Gedanken, wenn es uns nicht gut geht und wenn wir in Situationen drinstecken, in denen uns halt einfach, die uns einfach nicht zuträglich sind. Du hast einen freien Willen. So. Der hat natürlich Konsequenzen, fair enough, so, aber im Grunde genommen musst du das nicht machen, was du nicht machen möchtest. So, ich könnte jetzt auch jederzeit aufstehen und hier rausgehen und wir werden nie wieder gesehen. Also ich mache es nicht, weil ich arbeite sehr gerne im Ayurveda-Schlösschen, so. Aber grundsätzlich sind diese Dinge ja möglich. So, und das ist, glaube ich, oft so bei Leuten, die so total in irgendwelchen Situationen gefangen sind, seien es Jobs, seien es Beziehungen, seien es irgendwelche, ne, Strukturen halt einfach, systemische. Du kannst immer den Schritt rausgehen. Das ist in Ordnung. Du musst halt nur die Konsequenz tragen. Die kalkulierst du halt einmal durch und dann machst du dir ein paar Szenarien auf, wie Worst Case, Best Case Szenario. Dazwischen gibt es auch noch was. Und dann überlegst du dir, wie weit bin ich bereit zu gehen? So. Und ich glaube, das habe ich in diesen 3 Wochen dann oder nach diesen 3 Wochen viel mehr gemacht, dass ich mir dachte, okay, du kannst jetzt nicht von jetzt auf gleich die Nummer hier abbrechen, weil Punkt A, du musst eine Miete bezahlen. Du musst was essen, du musst was anziehen und du willst halt auch irgendwie noch so ein bisschen halbwegs Bella Figura im Leben machen können. Ne? Wir können uns runterstufen, aber ein bisschen schön, ich finde es auch mal ganz schön, hin und wieder mal in Bio-Supermarkt gehen zu können. Das macht Spaß, ne? Und muss nicht nur irgendwie beim Penny kaufen. So. Und dann saß ich nach dieser Panchakarma-Kur im Himalaya und dachte mir, du weißt du eigentlich, und ist deine Reise jetzt, die kann jetzt beendet werden, weil du hast Klarheit. So, abgesehen davon, dass ich irgendwie bei 5,5 Monaten auch war und du weißt ja, irgendwie, ich hatte jetzt auch keinen Bock, einen Visa-Run zu machen. Und ich dachte mir, man kann jetzt nach einem halben Jahr sich auch mal wieder zu Hause blicken lassen als einziges Kind. Meine Mutter war halt auch schon am Durchdrehen. So. Und dann habe ich noch, da gab es noch Internetcafés, ne? Da dachte ich neulich noch mal, ich habe das aus einem Internetcafé gemacht, so. Und da habe ich mich damals bei der besagten Headhunter-Agentur gemeldet und habe gesagt, hier, ich brauche irgendwie einen neuen Job für dann und dann und guck doch mal, was dabei ist. Und Bin dann 2 Wochen später nach Deutschland geflogen, habe relativ schnell Bewerbungsgespräche bekommen und habe mich dann auch gar nicht so lange Zeit später für die Heilpraktika-Ausbildung angemeldet, weil ich mir dachte, du musst das strategisch angehen. Wenn du Ayurveda-Medizin machen möchtest, brauchst du entweder ein Medizinstudium, darüber hatte ich früher schon mal nachgedacht, aber am Ende hatte ich auch keinen Bock auf hier auf der Inneren irgendwie dann als Assistenzarzt und irgendwann und viel zu lassen, dauert einfach viel zu. Es war nicht im Rahmen. Das war so, da dachte ich, okay, der Zug ist jetzt vielleicht auch einfach abgefahren und das ist ja auch nicht die Richtung, in die du möchtest. Und habe mich dann für eine Heilpraktika-Ausbildung angemeldet, habe nebenbei halt einen normalen Job gemacht. Das war natürlich auch wieder Wahnsinn, aber ich hatte ja ein Ziel vor Augen. So. Und dann habe ich irgendwann parallel zu der HP-Ausbildung dann auch meine erste Ausbildung bei Rosenbergs gemacht, Richtung Ayurveda. Also man muss ja auch klein anfangen, Ayurveda-Praktiker, Ayurveda-Therapeut, muss ja mal ein bisschen Vorkenntnisse haben. Und dann bin ich so nach und nach in diesen Ayurveda-Job einfach reingerutscht, dass ich, als ich mit der Massageausbildung bei Rosenbergs fertig war, habe ich angefangen, da in den Kuren freiberuflich mitzuarbeiten. So. Und dann habe ich nach und nach meinen normalen Job einfach aus meinem Leben versucht rauszukicken und bin dann ins Ayurveda-Game eingestiegen, so nach und nach. Ich hatte jetzt aber auch nicht so den Mut, mich damit direkt selbstständig zu machen, weil mir das dann auch wieder ein bisschen zu risky war, weil ich mir dachte, du kommst jetzt auch irgendwie aus der absoluten Stresshölle raus, musst du jetzt nicht die nächste Stresshölle bereiten, ne? Mach das mal so, arbeite mal in ein paar Kuren mit, auf einer freiberuflichen Basis und guck mal, was du da noch lernen kannst und schau einfach mal, wie weit das dann geht. Und das habe ich bis 2016 gemacht. Und dann war ich 2016 2 Monate auf Bali, bin da noch mal tatsächlich ganz anders ins Yoga eingestiegen. Und da hat sich auch der Kreis nochmal ganz anders geschlossen. So. Und das ist ja eher dein Thema, der Yoga
Das
tatsächlich.
stimmt, aber gleichzeitig, ich bin genauso begeistert für den Ayurveda wie du. Und tatsächlich habe ich auch schon, ich hatte ja so ein tolles Erlebnis in einem Ayurveda-Krankenhaus, wo ich wegen Migräne war. Und da war ich 3 Tage und danach war ich ein Jahr migränefrei, was ja so eine wahnsinnige Verbesserung der Lebensqualität ist. Und da habe ich auch schon recherchiert, wie kann ich noch Ayurveda studieren und so, weil ja, mich hatte das auch so fasziniert. Aber genau, ich bin einfach noch mehr im Yoga, aber das beides ist ja, gehört ja auch einfach zusammen.
Western
Ja,
Wissenschaften,
genau,
ne?
ja.
Und dann war es irgendwann so, dass ich nach dieser Bali-Reise habe ich beschlossen, da lief natürlich, ich hatte ja auch noch ein Privatleben im Hintergrund und da ging auch eine Beziehung auseinander und ich kann auch nicht leugnen, dass das war eine anstrengende Zeit. Also du kannst keinen Vollzeitjob in der Werbung machen und nebenbei irgendwie eine Heilpraktika-Ausbildung. Die Leute denken ja immer, also man sieht das ja immer in diversen Medien, im Spiegel und so oder in irgendwelchen Foren, wie diese Heilpraktika-Ausbildung so klein geredet wird. Nein. Das war anstrengend, ne? Und das ist auch so was, also da bin ich auch auf dem Zahnfleisch gegangen und quasi ins zweite Burnout geschlittert, weil du kannst nicht irgendwie 50 Stunden arbeiten, Heilpraktika-Ausbildung machen und das war ein bisschen heftig auch nochmal. Da, also ich bin so ein Mensch irgendwie, der es aber auch dick sich präsentieren muss, dass er es dann irgendwie mal versteht, ne, offensichtlich, weil ich halt denke, ich schaffe das alles, ne? Ich regel einfach alles parallel nebeneinander. Aber irgendwie versteht mein Pitta dann auch nicht so richtig, dass der Tag 24 Stunden hat und ich auch noch schlafen muss. So. Und das habe ich dann irgendwie mal wieder ein bisschen, hatte ich überzogen. Aber gleichzeitig hat sich endlich dieser Weg halt aufgetan, ne? Weil Rosenbergs, mit denen kam ich gut klar, die fanden es gut, wie ich gearbeitet habe und so weiter und so fort. Und dann war ich auf Bali und dachte mir, okay, du brauchst irgendwie noch mal eine Veränderung in deinem Leben, ne? So, ich wollte auch, ich habe zu der Zeit in Köln gewohnt, und dann ging eine Beziehung in die Brüche und das auch wirklich weniger schön. Das war echt eine große Belastung auch für mich einfach, die mit ganz viel Unsicherheiten einherging. Da war irgendwie schon eine Praxis im Haus geplant und was weiß ich. Und ne, seitdem verlasse dich nicht auf Männer. So, don't do it. Und dann bin ich Ende 2016 nach London gezogen, weil ich mir dachte, nee, du musst jetzt mal was ganz anderes machen und du musst auch aus dieser Stadt raus und vielleicht musst du auch mal aus diesem Land raus. Und es war natürlich, jetzt hätte ich mir natürlich eine gemütlichere Stadt als London aussuchen können, wo es halt wirklich darum geht, halt Geld zu verdienen, weil du sonst, also in London, egal wie viel Kohle du verdienst in London, du hast halt immer zu wenig Geld, ne? Und das ist natürlich auch was, aber ich hatte da, ich wollte das einfach so. Und dann habe ich da angefangen, bei Ayurveda Pura zu arbeiten. Und das ist eigentlich immer ein ganz großer Londoner Name gewesen. Mittlerweile besteht das Spa, die Inhaber haben sich auch, da ist eine Scheidungsgeschichte gewesen und das hat sich so ein bisschen separiert. Aber damals war das bei Ayurveda eigentlich eine ganz große, Ayurveda Pura eine große Nummer in London. Und das ist halt ein ganz normales, wie so ein Ayurveda Spa, aber die bieten auch ambulante Panchakarma-Kuren an. So. Und das habe ich gemacht und gleichzeitig habe ich noch in diesem, das kennen vielleicht Leute, die sich in London ein bisschen auskennen, in diesem Mikrokosmos Harrow, wo halt die ganze indische Community lebt, in so einer kleinen Praxis mitgearbeitet, wo es eher so eine, es war wie so eine hausärztliche Versorgung. Also da sind halt, da kamen halt Leute hin, die einfach seit 30 Jahren in London gewohnt haben, kein Wort Englisch gesprochen haben und halt in ihrem völligen, ja, in ihrem indischen Kosmos mitten in London gelebt haben, ne? Und die aber auch der NHS oder dem NHS gar nicht so sehr vertraut haben, ne? So, und die sind dann da halt das war deren hausärztliche GP halt Anlaufstelle, so. Und da hat man halt noch mal ganz anders den Ayurveda natürlich gelernt, ne? So. Und natürlich auch wieder ein bisschen high-paced und wie auch immer. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich liebe es wirklich sehr, auch in der Therapie, also ich habe ja immer dann in der Therapie, Massagen und alle anderen Therapien, die man so im Ayurveda macht, gearbeitet. Und irgendwann, es war so, ja, später ist mir, habe ich das Gefühl gehabt, du musst es noch ein bisschen auf eine andere Stufe heben, weil wenn du aus so einem sehr strategischen, ehemals sehr strategischen Job gekommen bist, hat mir es diese ganzen Jahre ganz viel gegeben, auf einmal so ein bisschen an der Front auch zu arbeiten und auch mit den Händen zu arbeiten und im Patientenkontakt zu sein und auch überhaupt mal ins Fühlen reinzukommen, weißt du? Also, ne, wenn eine Person 1,5 Stunden unbekleidet vor dir liegt, ist es ja auch eine unfassbare Energiearbeit, so. Und irgendwann dachte ich mir so, du möchtest da aber echt noch einen draufsetzen. Und dann habe ich mich fürs Masterstudium in Ayurveda Medizin eingeschrieben. Und das ist ja so eine, damals war das noch eine Kooperation zwischen Rosenberg, also ayurvedische, Europäische Ayurveda Akademie und der Middlesex University in London und die Hospitation habe ich dann bei Professor Dr. Gupta in seinem Ayurveda Krankenhaus in Nadia, das ist in Gujarat gemacht. So. Und ich war halt sehr viel wieder unterwegs, weil du bist ja geflogen und dann zu den Vorlesungen. Aber irgendwie passte es gut in mein Leben rein. Ich fand es schön. Es war zwar high-paced, aber es war nicht mehr dieses, weißt du, wenn ich das für ein Thema gemacht hätte, wie Werbung, was mir vollkommen irgendwie egal gewesen war, ne? Dann wäre das ein anderer Stressfaktor gewesen. So war in London arbeiten, zu Vorlesungen fliegen, nebenbei noch Mama und Papa besuchen, nach Nadiad fliegen, war das vollkommen in Ordnung. Das war spannend so. Und ja, das war so, so bin ich im Grunde genommen beim Ayurveda gelandet und auch in der Ayurveda-Medizin gelandet. Genau.
Das würden die aus der Panchakarma-Klinik bestimmt sehr gerne hören, weil so wahnsinnig viele westliche Ayurveda-Mediziner und Medizinerinnen gibt es ja nun auch immer noch nicht. Das ist schon sehr besonders. Freuen die sich bestimmt über ein Feedback.
Sollte den vielleicht mal
Ja.
schreiben. Ja.
Und jetzt hat man schon ein bisschen rausgehört, du hast deine Endometriose schon erwähnt. Du hast dich dann auch noch spezialisiert auf Frauen. Heilkunde und das ist so dein Steckenpferd geworden. Und ich habe ja zum Beispiel auch unter anderem deinen Vortrag gehört über die Wechseljahre und das ist ja auch ein super spannendes Thema, finde ich. Ist das einfach aus deinem eigenen Interesse entstanden und wie ist es für dich mit Frauen auch speziell an diesen Themen zu arbeiten?
Es ist natürlich zuerst mal aus einem eigenen Interesse wegen dieser ungelösten Endometriose entstanden. Und ich finde auch, dass, also das ist sowas, was mir an mir selber, aber auch an anderen Leuten und Patienten immer aufgefallen ist. Ich finde Frauen Symptome, ich nenne es jetzt nicht mal Frauenprobleme, das hört sich so altmodisch an, ne? Frauenprobleme. Symptome bei Frauen werden so oft bagatellisiert und einfach nicht ernst genommen. Und so, ja, nee, dann gehst du zum Gynäkologen und es wird gesagt, ja, sie haben schmerzhafte Periode, Menstruation, Periode, ja, ist normal. Du kommst dahin und sagst, ja, ich stehe hier in voller Hitze, irgendwie 20 Jahre später so und habe einen Brain Fog und kann mich an gar nichts mehr erinnern und wache jede Nacht um 3 Uhr auf. Ja, gehört dazu. Ja, nee, gehört nicht dazu. Für mich gehört das nicht dazu. Klar gibt es gewisse Wechselzeiten auch im Leben und Probleme, mit denen man sich auseinandersetzen muss, aber dieses ja, entweder akzeptieren oder sie nehmen irgendwie ein synthetisches Hormon, aka die Pille. Das fand ich irgendwie, das ist ja nicht zufriedenstellend für uns Frauen so. Und ich glaube ganz fest daran, wenn Männer eine Endometriose bekommen würden oder menstruieren würden oder in die Wechseljahre kommen würden, wir hätten diese Problematik nicht. Es gäbe längst irgendwie ganz andere medizinische Antworten seitens der Schulmedizin darauf, die mitunter gar keine Nebenwirkungen haben. Also, ne, das sind ja auch alles Dinge, denen wir uns aussetzen. Dann eine Pille, da, jeder hat mal den Beipackzettel von der Pille gelesen. Also, musst du dir halt überlegen, ne? Und ich habe dann damals, während Corona, wo wir ja alle nicht so gut arbeiten konnten im therapeutischen Business, so, habe ich die Zeit genutzt, so eine große Ausbildung hinsichtlich komplementärer Frauenheilkunde zu machen, damit das, also natürlich lernst du das auch in der Heilpraktika-Ausbildung, aber nochmal so ein Verständnis für Hormone, nochmal sehr viel tiefer reinzugehen, mit welchen Mitteln kann ich behandeln, und das war auch immer sehr schön, da wurde halt, es war überhaupt nicht ayurvedisch ausgelegt, aber so, also es gibt auch viele Sachen, wo ich vom Ayurveda halt auch abweiche, ne? Weil ich mir denke, okay, wir bieten so viele, wir haben so viele heimische Heilkräuter im Grunde genommen. Warum soll ich denn jetzt mit den indischen zwangsläufig gehen, die ich noch gar nicht mal so gut hier irgendwie bekomme? Ne? Muss ja gar nicht sein. So, ich mache immer einen guten Mix an Dingen tatsächlich und nehme dann eventuell noch was Spagyrisches mit rein oder irgendeine Urtinktur oder was ich halt auch liebe, wahrscheinlich Pitta, Zahlenmensch, Blutbilder interpretieren und die Leute richtig gut auf Mikronährstoffe einzustellen. So. Das sind so Sachen, die mir sehr am Herzen liegen, weil ja, das ist wirklich gerade der Bereich Wechseljahre, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, weil ich einfach auch mit anderthalb Beinen in der Perimenopause drin oder in der Prämenopause drin stehe und vor einem Jahr zu meiner Gynäkologin gegangen bin, die mich seit Ewigkeiten kennt und meinte, hör mal, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst. So, ich fühle mich komisch. So, das ist seltsam. Das ist nicht mehr, hier passieren Sachen, finde ich absolut strange. Ich vergesse Sachen, ich schreibe permanent meinen Partner an und so. Also, warum? Der tut mir ja nichts. Das ist ein richtig guter Typ. Also, mein Partner ist wirklich der absolute die Traumsüßmaus, so. Und da musst du ja mal Gedanken über dich selber machen, wenn du den die ganze Zeit anpiepst. Und dann hat meine Gynäkologin damals gesagt, ja, kommen Sie wieder, wenn es Ihnen richtig schlecht geht. So.
Oh Mann, na danke.
Und Da habe ich auch gesagt, gute Frau, wenn es mir richtig schlecht geht, weiß ich nicht, ob ich noch Freunde, einen Job oder einen Partner habe. Mitunter geht es mir dann wirklich, wirklich schlecht. Und ne, so nach dem Motto, freie Entscheidung. Ne? Und dann dachte ich, nee, das guckst du dir jetzt mal genauer an. Und ich bin so jemand, bevor ich an anderen Leuten viel, also war mir bewusst, auch nach dieser Ausbildung, wie ich Wechseljahrspatientinnen behandle. Aber wenn du es selber erfährst, ich finde, das ist so was ganz Wertvolles im therapeutischen Wirken, wenn du diese Eigenerfahrung gemacht hast. Und da geht es nicht darum, dass du jetzt nur eins zu eins Rückschlüsse ziehst, ne? So, du kannst nicht sagen, hat für mich funktioniert, funktioniert jetzt bei Ihnen auch. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber wenn du einmal so eine Eigenerfahrung mit einem Thema gemacht hast, und ein viel höheres Involvement nochmal damit hast, dann fängst du ja auch an, dich nochmal ganz anders zu recherchieren. Ich bin dann jemand, der einen absoluten Hyperfokus auf eine Sache setzt. Und du gehst halt viel, viel stärker ins Thema rein. Und dann hat sich nochmal was ganz anderes offenbart, ne? Und je tiefer du auch in Hormongeschichten einsteigst, so, desto besser kannst du halt einfach wirklich zielgerichtet behandeln, statt jetzt einfach mal zu sagen, ja, wir geben jetzt hier ein bisschen davon was rein und davon. Und auch diese Standardlösung, die Gynäkologen dann oftmals bieten. Und das ist überhaupt kein, das habe ich bei dem Vortrag gesagt, das ist gar kein Gynäkologen-Bashment, weil Gynäkologen sind im Gesundheitssystem drin und die haben irgendwie 8,5 Minuten für Ultraschall, den kompletten Check und eine Wechseljahrsberatung. Also ist nicht machbar, geht nicht. Ne? Das ist das System. Aber oft kriege ich auch mit, dann bekommen perimenopausale Frauen einfach was verschrieben, irgendwie ja 100 mg Milligramm Femenita, also Progesteron und dann ein Hub hier Gynokardin oder was weiß ich. Und dann frage ich immer, hat jemand irgendwie mal ihren Hormonspiegel gemessen? So sei es Blut, sei es Speichel, gerne beides. Ja, nee. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ihr müsst euch mal die Zeit nehmen, ne? Und dann wird es auch so ein bisschen ungerecht, weil dann musst du entweder eine private Hormonsprechstunde buchen oder du musst zu einem Heilpraktiker gehen, der auch mal, ne, sich mit deinen Werten auseinandersetzt. Und dann sind wir wieder bei so einer Zwei-Klassen-Medizin. Und das ist dann irgendwie wieder so ein bisschen traurig, ne? Aber da bietet der Ayurveda natürlich auch wieder diesen präventivmedizinischen Ansatz auch, ne? Und auch diese Compliance, die du, also der Ayurveda offeriert dir ja ein Feld, ein ganz großes, mit dem du dich selber auch behandeln kannst. Natürlich solltest du jetzt kein Shatavari, Ashwagandha in hohen Dosen, was weiß ich was nehmen, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast, ne? So. Aber das ist was, wo ich Frauen oder Menschen allgemein immer sage, es gibt so Dinge, an denen darfst du nicht sparen, ne? Wenn dir das Geld irgendwie zur Verfügung steht, dass du mal eine kleine Beratung buchst und es gibt ja auch niedergelassene Heilpraktiker und auch niedergelassene Gynäkologin oder Gynäkologen, die dir vielleicht noch mal einen anderen Kurs anbieten, ne? Wenn du sagst, ich kann das nicht bezahlen, aber mir geht's wirklich schlecht, ne? Das sind so Sachen, wo ich auch immer wieder nachfragen würde, tatsächlich.
Ja, und da bin ich auch so froh, dass du halt nicht die eine Welt völlig verteufelst und sagst, das muss immer nur das sein, weil ich finde, man kann eben beide Welten, sowohl moderne Medizin als auch Ayurveda, so wunderbar ergänzen. Und was eben auch das Schöne ist im Ayurveda, dieses Präventive und aber auch dieses Individuelle, ne? Da wird ja viel individueller auch auf den Menschen geguckt. Und so sind deine Empfehlungen an die Frauen, zu dir kommen, sicherlich auch immer sehr individuell. Aber gibt es denn vielleicht, wo wir jetzt gerade schon die Wechseljahre erwähnt werden, wir alle wissen ja, dass die kommen und die meisten sind dann trotzdem überrascht und man bereitet sich irgendwie nicht wirklich vor. Gibt es irgendwas, was du auch so allgemein empfehlen kannst, was Frau für sich tun kann, wenn sie diese Phase vielleicht noch vor sich hat oder auch mittendrin steckt?
Und das sind halt, also das ernährungsmedizinische Feld in der Ayurveda-Medizin ist ja ein sehr, sehr großes. Und da kann man schon mal sehr viel steuern. Wenn ich jetzt ein Pitta-Typ oder, ne, oder generell jemand bin, der sehr viel Hitze halt auch in den Wechseljahren hat, ne? Das weiß ich ja auch schon vorher. Also ich habe schon Angst vor irgendwelchen Hitzewallungen, die bei mir reinschneiden werden, weil ich selbst im Winter hier in diesem Büro mit gekipptem Fenster sitze, ne? So kühlende Nahrungsmittel. Da haben wir auch gerade irgendwie auf unserem Account ein paar Inputs wirklich gemacht. So Kokos, Wasser trinken, wenn es mir heiß ist, zum Beispiel. Nicht mit irgendwelchen scharfen Geschichten ins Rennen gehen, ne? Water, die wirklich zu Trockenheit neigen, wirklich nährende, erdende Dinge, weil die dann halt auch, ne, noch mal ganz anders auch auf einer mentalen Ebene huschi-wuschi unterwegs sind. Oder Frauen, die einen Kapherüberschuss haben, dass ich mit leichten, stoffwechselanregenden Kräutern ins Rennen gehe. Ich empfehle da wirklich jedem, also ich bin wirklich, wenn es darum geht, Hochdosis Heilkräuter zu verabreichen. Da sage ich immer, Leute, macht das bitte nicht selbstständig. So, ich weiß, irgendwie auf Social Media wird viel Ashwagandha, Shatavari, was weiß ich, propagiert. Vorsichtig sein, das ist nicht für jeden. Da muss man sich mal eine Beratung holen. So, ne? Das kommt ja auch immer wieder in der Presse auch mitunter, werden solche Dinge angesprochen. Da musst du dir vielleicht auch vorher mal jemanden ziehen, der sich mal deine Schilddrüse anguckt oder deine Nierenwerte anguckt. Und aber über die Ernährung kann man wirklich viel, viel steuern. So. Und wenn man jetzt überhaupt keine Mittel hat, sich privatmedizinisch oder ne, im Heilpraktikerbereich mal so eine Beratung zu holen, wo ich es jedem anraten würde in dem Moment, dann ich bin kein großer Fan von Ayurveda und medizinischen Dingen und der KI, aber um sich mal eine Ernährungsberatung so ein bisschen, also mal zu sagen, was ist jetzt, ich habe die und die Symptome, was sollte ich jetzt an Lebensmitteln tunlichst vermeiden, ist das jetzt nicht das schlechteste Tool, weil da kannst du jetzt auch nicht so viel falsch machen. Aber das ist auch nochmal so eine Sache, ich arbeite ja auch schon mal mit der KI oder gucke auch schon mal, was ist die KI-Lösung jetzt dafür? Und da kommt oft so viel Unfug raus, wo ich mir denke, boah, wenn das jetzt jemand liest, ne, der gar keine Ahnung vom Ayurveda hat, und ich sehe das ja auch immer bei Patienten oder Gästen, die wir hier sitzen, haben mir aber die KI sagt, ja, aber die KI kennt ihren Puls nicht, die KI hat sich noch nicht 3 Stunden mit ihnen unterhalten. Ich weiß nicht, lass das so, aber sich mal oder einfach mal einen Dosha-Test machen und sich ein schönes ayurvedisches Kochbuch oder sich ein paar gute Sachen im Internet tatsächlich raussuchen. Aber generell gibt es ja auch solche nährenden, ich nenne es mal Rasayana-Lebensmittel, die halt sanft wirken, die halt Frauen umhüllen so ein Stück weit, die nicht reizend wirken. Und da gehst du halt mit Ghee, mit Kokoswasser, mit Gurken, was alles so ein bisschen runterkühlt, aber auch erdende Dinge wie Süßkartoffeln, wie Mungdal, solche Lebensmittel nach vorne. Alles, was nicht zu sehr, das merkt man schon, wenn man darüber spricht, ne, so Sahne, Mungdal, Ghee, alles, was einen so ein bisschen einhüllt und beschützt
Ja.
tatsächlich.
Und vielleicht noch eine Sache, weil in meinem Freundeskreis sind ja viele Frauen so um die Mitte 40 und irgendwie beobachte ich, dass da vermehrt jetzt Fitnessstudios besucht werden. Und ich weiß, dass du auch ganz gerne mal ins Fitnessstudio gehst. Wie geht's
Ich
denn? Wie geht's
bin die
denn?
Muscle Mami auf jeden Fall.
Ja, deine Oberarme wurden auch bemerkt schon auf dem Vortrag.
Ist das so? Ja, ach ja, genau. Ich erinnere mich.
Wie ist dann deine Einstellung? Sollten Frauen in dem Alter vermehrt Sport machen und ist gerade Kraftsport gut in der Zeit?
Ich finde das ja total gut. Und das ist immer, je nachdem, mit wem du dich unterhältst, ne? Aber es gibt genug wissenschaftliche Studien dazu, die besagen, und das ist ja auch einfach ein Fakt, ab unserem 30., 33. Lebensjahr, jedes Jahr so und so viel Prozent Muskelverlust, so. Und, gleichzeitig ist es ja so, dass der Stoffwechsel ja auch ein bisschen, ne? Muskelverlust, Stoffwechsel gleichzeitig, das ist dann halt auch immer so diese menopausalen Geschichten, wo die Leute sagen, ich nehme halt auf einmal zu, ne? Und ich bin großer Fan von Kraftsport. Das ist jetzt natürlich auch meine persönliche Passion, weil ich mache so 4-mal die Woche Maximalgewicht und finde das total cool, wie She-Ra da irgendwie. Das ist mein Ding. So, das vielleicht für die Yoga und auch Pilates eher orientierten Frauen. Ich weiß, dass das manchmal die haben Angst davor, die wollen das auch nicht. Die haben einfach auch keinen Bock, in die Muckibude zu gehen. Und das verstehe ich auch, weil du kommst da manchmal rein, hast überhaupt keine Ahnung, was du machen sollst. Dann hast du irgendwie ganz viele Teenager da rumstehen, dann hast du Frauen da rumlaufen, die wirklich impressive aussehen und du dir denkst, oh Gott, Warum habe ich nicht aufgehört zu essen vor 20 Jahren? So, ne? Also es sind ja so Gedanken, die kommen einem, auch wenn die schwachsinnig sind. Und dann hast du da noch die Anabolika-Pumper-Ecke. Und mir ist vollkommen klar, dass das dich fertig macht mitunter. Ich bin dafür, Kraftsport zu machen. Ja. Und es gibt ja auch mittlerweile glücklicherweise verschiedene Studioeinrichtungen. Und wir müssen jetzt auch nicht alle im Jean-Claude Van Damme oder Arnold Schwarzenegger-Modus eskalieren, wenn wir das nicht möchten. So. Und ja, sollte man sein Pilates, sein Yoga weitermachen, das läuft ja auch auf einer ganz anderen Ebene, vor allem wenn ich jetzt nochmal den Yoga da rausnehme, der ja ist ja nicht nur Turnen, ne? Das wissen wir alle. Und klar, aber auf der anderen Seite denke ich mir, wir müssen auch wirklich Muskulatur aufbauen. Und es geht ja jetzt nicht darum, dass wir nicht irgendwie dicker werden oder dass wir irgendwie noch hübsch in der Jeanshose aussehen. Es geht darum, dass wir halt einen Knochenschutz, einen effektiven Osteoporoseschutz betreiben. Und es geht einfach darum, also darum geht es mir beim Training, dass ich in 30 Jahren noch zwei Edeka-Tüten einfach in den ersten Stock bekomme. So, und ich sehe das zum Beispiel bei Leuten, die halt wirklich ihr ganzes Leben lang nicht trainiert haben. Das kann schwierig werden ab einem Alter von 70 spätestens. So, dann hast du keinen Muskeltonus. So, und das ist so, dann hast du irgendwann Oberschenkelhalsbruch und hast keine Muskulatur mehr, die dich davor behütet hat. Oder du fällst irgendwie vom Rad und kannst aber gar nicht mehr anspannen. Und mir geht es halt in erster Linie darum, Frauen zu zeigen, dass sie halt eine ordentliche Gesundheitsprophylaxe betreiben können und dürfen und dass halt auch Kraftsport tatsächlich ein Teil davon ist. Und man kann ja auch in ein schönes Frauenstudio gehen, wenn man jetzt keinen Bock auf die Männer hat. Oder im Grunde genommen, ich sage immer, und das sage ich auch immer meinen Gästen, die sich davor ein bisschen sträuben, ich habe am meisten im Training gelernt von diesen komischen Typen, die irgendwie nach Steroiden aussehen, weil die wissen einfach ganz genau, was sie da tun. Und ich gehe dann halt einfach hin, wie damals in der Panchakarma-Klinik, und frage halt, sag mal, wie kriege ich das und das so hin? Zeig mir das mal. Und die sind total froh, wenn sie einem das zeigen. Die sehen halt nur böse aus, ne? So, eigentlich sind es irgendwie kleine Chihuahuas innerlich, glaube ich.
Und Männer mögen es gerne, wenn sie Frauen was erklären können.
Ja, das kommt noch mal hinzu. Ja, aber einfach Leute, einfach die Angst und so ein bisschen davor zu verlieren. Aber ich habe es letztens tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal irgendwann in einem Gespräch gegenüber erwähnt habe. Ich habe letztens von einer Longevity-Ärztin und Gynäkologin aus den Staaten auf Instagram was gesehen und die hat gesagt, ich übersetze es jetzt mal, man muss so Gewichte heben, als ginge es um unser Leben, weil das würde es tun. So. Und es geht halt darum, wirklich, es ist so dieses good, well aging, ne? Wir wollen richtig gesund alt werden. Weil in dem Gesundheitssystem, was halt gerade sich so auch hier etabliert, und ich will jetzt gar nicht politisch werden, ist das halt die Chance, sich noch ein bisschen mehr Lebensqualität
Ja,
zu erhalten.
toll. Und ich könnte stundenlang mit dir weiterreden, Kira, weil das alles sehr spannend ist.
Ja, ich habe es auch schon gesehen. Wir haben schon
Ja, das
massiv
stimmt.
überzogen.
Aber wenn jetzt Menschen noch mehr von dir wollen, ich muss sie enttäuschen, du hast keinen persönlichen Instagram-Account, als du gerade,
Kein Ayurveda-Instagram-Account,
genau,
ja.
du hast gerade aber schon erwähnt, auf unserem Account, da meinst du dann natürlich den Account von Ayurveda Parkschlösschen und die Website,
Das ist
die
richtig.
natürlich auch verlinken.
Und was wir auch anbieten, weil es ist ja nun mal so, das Parkschlösschen, die Leute denken immer, wir sind so ein exklusiver Club. Das sind wir gar nicht, ne? Und ich weiß auch, dass wir nicht das günstigste Haus sind. Und das wissen auch viele. Aber es besteht auch immer die Möglichkeit, unabhängig davon, dass man jetzt eine Kur bei uns im Haus macht. Man kann immer auch für einen ambulanten Termin bei uns vorbeikommen. Man kann das mit unserem Sonntagsbuffet verbinden. Man kann auch einfach mal sagen, ich gönne mir mal was und komme nur für 2 Tage. Oder man kann mal ein Telefonat ausmachen. Das sind alles Dinge, die mitunter möglich sind. Aber die ambulanten Termine, die Leute wissen das meistens gar nicht. Das machen ganz viele Menschen bei uns. Und das ist dann halt einfach so, als würde man zu einem niedergelassenen Ayurveda Mediziner gehen. So. Und dafür sind wir auch da. Und gleichzeitig kann man dann auch mal so ein bisschen hier reinschnuppern, wie es einem denn gefällt.
Genau, und ja, also hat man viele Möglichkeiten bei euch. Also man kann nicht nur zur
Ja.
Panchakarma-Kur kommen, sondern wenn jetzt jemand Lust hat, auch mal eine Konsultation mit dir zu haben, dann wäre das eventuell sogar telefonisch möglich oder auch eben als ambulanter Termin vor Ort, richtig?
Genau.
Und Sie können sich dann melden auf der Website, über die Website vom AGK.
Genau, dann spricht man einfach, dann meldet man sich einfach bei der Rezeption oder im Ärztesekretariat und dann wird da was ausgemacht und dann kann man auch schon mal ein kurzes Vorgespräch machen, das ist gar kein Problem.
Richtig toll. Hast du noch Zeit für die Abschlussfragen?
Ja, gibt es noch Abschlussfragen? Oh mein Gott,
Eine
ja.
schnelle, kurze Runde. Stadt oder Land?
Land mittlerweile.
Vata, Pita oder Kapha?
Peter.
Kaffee oder Tee?
Matter.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Ein Untergang, weil kühler für Peter.
Eine Frage, die habe ich mir beim Zeit-Podcast geklaut, weil ich sie so gut finde. Eingeschweißte Biogurke oder unverpackte normale Gurke?
Unverpackte normale Gurke.
Dann ergänze die folgenden Halbsätze. Wenn ich nicht zum Ayurveda gefunden hätte.
Das ist eine gute Frage. Wenn ich nicht zum Ayurveda gefunden hätte, dann hätte ich wahrscheinlich noch mal Medizin studiert.
Wenn alle Menschen regelmäßig eine Panchakarma-Kur machen würden.
Dann hätten wir das Linnemann-Problem nicht.
Ja, das nächste Mal machen wir dann noch einen politischen Podcast zusammen, weil ich weiß, dass man mit dir auch sehr gut über Politik diskutieren kann. Ich freue mich riesig, dass du hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen
Ich
hast.
freue
Fehlt
mich.
dir noch was zum Abschluss des Gesprächs? Ist noch was offen geblieben?
Nicht wirklich. Es ging jetzt schneller vorbei, als ich dachte tatsächlich. Ne? Wir hatten das vorab kurz besprochen. War so nervös im Grunde genommen. Ich hoffe, es ist nicht so viel davon rübergekommen. Ich weiß, dass ich sehr schnell spreche auch. Das wurde mir immer gespiegelt. Aber ich freue mich auch, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich hoffe, dass wir in Kontakt auf jeden Fall bleiben. Vielleicht auch durch deine Community. Da wollte ich mal reinschnuppern. Und nee, es war sehr angenehm. Das war mein absolutes Wochenhighlight mit dir.
Ha, schön. Ich danke dir, Kira, und dann nochmal für
Danke
die
dir.
Zuhörer und Zuhörerinnen. Selbstverständlich findet ihr die Links zum Ayurveda-Parkschlösschen in der Podcast-Beschreibung und meldet euch dann direkt dort, wenn ihr mehr von Kira lernen wollt über eure eigene Gesundheit. Und noch eine letzte Sache in Eigenwerbung sozusagen. Es eröffnet demnächst das Dharma-Haus und da findet ein Online-Kongress statt am 19.09., der kostenlos ist. Da könnt ihr auch noch mehr über Yoga, Ayurveda und vedische Weisheiten hören. Und damit verabschieden wir die Zuhörerinnen. Danke nochmal an dich, Kira. Alles Liebe und Namaste.
Namaste.